The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 19. September.
Ich habe eine Überzeugung, dass man Wahlsiege organisieren kann. Das ist jetzt die Verpflichtung, die ich als Parteivorsitzender habe. Da habe ich eine Erwartung an alle, die mithelfen. Da habe ich auch eine Erwartung an den Bundeskanzler, dass man jetzt mit einer anderen Performance, mit einer Klarheit bei Themen, mit dem Raus aus der Moderationsrolle dieser Regierung und dem Zeigen, dass man diese Wahl gewinnen will, dass wir das gemeinsam dann auch schaffen, diesen Wahlkampf zu gewinnen.
Lars Klingbeil sagt wahre Worte. Aber nicht, wie es ein SPD-Chef tun sollte, unter vier Augen, mit Olaf Scholz, dem Kanzler, sondern er sagt seine wahren Worte in der Talkshow von Markus Lanz. Der Parteichef kommt daher wie ein Oberlehrer aus einem 50er-Jahre-Film.
Morgen, Jungs!
Guten Morgen, Herr Oberschulrat!
Ich glaube, ich muss euch noch mal ein bisschen in Schwung bringen. Was?
Der Schuljunge ist in diesem Fall eben der Bundeskanzler und der wird wegen seiner Performance gemaßregelt. Und zwar vor der ganzen Nation. Oder ernsthafter gesprochen, die Demontage des Kanzlers. Sie hat begonnen wenige Tage vor der Brandenburg-Wahl. Die Absatzbewegung der SPD-Führung, sie ist im Gange. Und sie wird ihre Beschleunigung finden, wenn am kommenden Sonntag die SPD bei der Landtagswahl die nächste Abfuhr erfahren sollte und die AfD zur stärksten Kraft wird. Schon nach den Landtagswahlen in Thüringen, dann auch in Sachsen, gab es erste Querschüsse gegen den Kanzler aus den Reihen seiner Genossen. Kevin Kühnert zum Beispiel.
Der Bundeskanzler ist
Generalsekretär, nie um einen Seitenhieb verlegen, sagte nach der Pleite im Osten, die SPD müsse selbstbewusster werden.
Dann, glaube ich, haben wir auch gute Chancen, wieder mehr Zustimmung zu erhalten. Aber dafür muss jetzt eine andere Körperhaltung angenommen werden. Nicht nur beim Bundeskanzler, sondern bei der gesamten SPD-Spitze. Ich nehme mich da ganz klar auch mit rein. Das betrifft uns hier alle.
Auch in der Basis gärt und grummelt es. Der Oberbürgermeister von München hat sich jetzt zu Wort gemeldet. Dieter Reiter, sein Name. Er spricht sich im Interview mit dem Berliner Tagesspiegel, damit das im Kanzleramt auch gehört wird, für Boris Pistorius aus. Zitat: Warum ist er der mit Abstand beliebteste Politiker? Antwort von Dieter Reiter aus München: Er entscheidet, er erklärt, er hat klare Botschaften. Er redet mit der Truppe, er sagt, was er denkt und er kämpft. Das macht ihn authentisch. Bei ihm weiß man, was er will. Zitat Ende. Und dann sagt er noch was. Wieder Zitat. Die SPD muss über Pistorius als Kandidaten nachdenken. Naja, dieses Schicksal des Fallengelassenwerdens ist in der SPD nicht so unüblich, wie es jetzt vielleicht klingt. Die Solidarität endet in aller Regel dann, wenn der Spitzenmann nicht mehr performt. Helmut Schmidt wurde durch ein Misstrauensvotum gestürzt. Das war im Herbst 1982. Offiziell war die FDP schuld, deren Minister überraschend zurücktraten.
Offenbar gibt es auch bei der FDP den einen oder anderen Kollegen, der einen solchen Wechsel in eine ungewisse Zukunft erhofft. Der Bundeskanzler weiß, dass man reisende Leute nicht aufhalten soll.
In Wahrheit aber war es so, dass Schmidt nicht nur die FDP verloren hatte, sondern vorher schon die SPD-Linke im Streit um seine Wirtschaftspolitik. Man hatte ihm schlicht die Gefolgschaft verweigert. Auch das Thema Aufrüstung mit Mittelstreckenraketen passte weiten Teilen der SPD nicht. Auch Gerhard Schröder weiß, was hier gemeint ist. Er war ja zunächst nicht nur Kanzler, sondern auch SPD-Chef nach dem famosen Abgang von Oskar Lafontaine. Und als dann der Tumult um seine Agenda-Reformen, Sie erinnern sich, Hartz IV und die Folgen, zu groß wurde, da meuterte die SPD. Und Franz Müntefering setzte ihn dann als Parteichef ab. Im Jahr drauf verlor Schröder die Vertrauensfrage und am Ende auch die Regierungsmacht. Fazit: Die Abenddämmerung des Olaf Scholz hat begonnen. Nur er selbst glaubt immer noch, es handele sich um die Morgendämmerung.
I can feel the morning sunlight. I can smell the newborn hay. I can hear God's voices calling on my golden skylight way.
Aber das ist von den vielen Irrtümern des Olaf Scholz nur ein weiterer und vielleicht sein letzter. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Unternehmerfamilie Grupp steht Rede und Antwort zu Trigema, zur deutschen Wirtschaft und zu dem, was sich ändern sollte in der Politik.
Ich sag mal, die Regierung muss weg. Und ich
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die Zinsentscheidung der Notenbank in den USA. Und wir müssen heute Morgen über Heilbronn reden, denn Heilbronn will weniger Dönerbuden in der Innenstadt und daher eine Dönerquote einführen. Naja, und dann wäre da noch Miley Cyrus zu erwähnen. Sie streitet sich mit Bruno Mars über Kreativität.
Grupp, ist es nicht etwas affig, immer noch in Burladingen zu produzieren?
Ganz im Gegenteil. Dieses Shirt muss nicht um die halbe Welt fliegen und die Menschen, die es herstellen, haben einen sicheren Arbeitsplatz. Deshalb Burladingen, deshalb Deutschland. Was habe ich gerade gesagt?
100% Qualität. 100% made in Germany. Trigema.
Der Spot war Kult in den 90er Jahren. Wolfgang Grupp plaudert hier in der Trigema-Werbung mit dem Affen Charlie. Der Unternehmer Grupp war eben nie nur Unternehmer für Bekleidung aus dem baden-württembergischen Burladingen. Er war auch immer ein Entertainer seiner Art. Stets im Anzug und nie um klare Ansagen verlegen ist er bis heute, auch als Mensch, eine Marke. Und zwar eine Marke des deutschen Mittelstandes. Zu Beginn dieses Jahres hat der 82-Jährige nach über einem halben Jahrhundert die Leitung von Trigema abgegeben. Und zwar an seine Frau Elisabeth, an den Sohn Wolfgang Grupp Junior und die Tochter Bonita. Der Produktionsumsatz von Trigema, nur dass Sie das ungefähr einschätzen können, ein dreistelliger Millionenumsatz. Die Firma hat über 1000 Mitarbeiter. Ich habe die ganze Familie auf der Bühne der MyWay begrüßt, unserem Mittelstandsgipfel in Berlin. Und es war erwartungsgemäß, informativ, unterhaltsam und politisch war es auch. Wir hören jetzt Auszüge. Viel Spaß.
Als wir uns das erste Mal trafen, Herr Grupp, da sind Sie einen Hammer gefahren. Dieses amerikanische, Sie kennen das. Ich glaube sogar in Gold. Gibt's den noch?
Den gibt es noch, ja, selbstverständlich. Aber er wird etwas weniger gefahren. Normal fahren wir baden-württembergische Autos, Mercedes.
Ja.
Und der Hammer kam nur zum Kauf, weil Mercedes einen Fehler gemacht hat und den Beifahrersitz vom großen Mercedes gesagt hat, den er zigmal gedreht hat, den kann er nicht mehr drehen. Und dann ist uns ein Hammer im Mailand begegnet und dann habe ich gesagt, das passt doch, dann ist das in Ordnung.
Der passt ja auch gut zu dem Helikopter.
Ob der gut dazu passt, das müssen Sie wissen. Ja. Für uns ist das eine ein Auto und das andere ein ist Helikopter. Ein Fluggerät.
Okay, verstehe. Elisabeth Grupp, Sie sind Österreicherin und haben den Weg nach Burladingen gesucht, weiß ich gar nicht, aber jedenfalls gefunden. Frau Grupp, muss man wissen, entgegen dem, was mancherorts zu lesen war, ist nicht nur die Ehefrau, sondern ist auch in der Firma aktiv, seit über 30 Jahren jetzt.
Ja, seitdem wir uns kennengelernt haben.
Seitdem
wir
uns kennengelernt haben.
Ich habe damals Medizin studiert und wollte auch eine Aufgabe in der Firma haben. Und dann hat sich das damals angeboten. Unsere Großkunden sind etwas abgebrochen. Dann ist mein Mann nach Hause gekommen, hat gesagt, kümmere dich um die sogenannten Fabrikverkäufe. Und aus diesen 4 Fabrikverkäufen sind jetzt 43 sogenannte Testgeschäfte geworden.
Die Testverkäufe, das heißt Testverkäufe, aber in Wahrheit ist ein Gutteil des Umsatzes kommt aus diesen Shops.
Genau, wir mussten damals ja so schauen, dass wir einfach den Verlust, den wir durch die Großkonzerne hatten, auffangen. Das war, ist egal wie, wir müssen immer als Firma schauen, wenn uns auch in der Corona-Zeit sind uns alle Geschäfte geschlossen worden. Das heißt, wir standen plötzlich da und haben gesagt, okay, 40%, 50% des Umsatzes ist jetzt weg, wir müssen zumachen, kamen die Masken. Also wir müssen immer wieder schauen, dass es vorwärts geht.
Und sagen Sie mal, was uns alle natürlich interessiert. Ihr Mann hat ja auch Wert drauf gelegt, er hat spät geheiratet. In welchem Alter hat er geheiratet?
46,
also kurz gefragt, Frau Elisabeth Grupp, wie ist er?
Er ist okay. Also er ist noch... Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass er ist natürlich ja jetzt auch zurückgetreten an der Firma, aber wer meint, dass er dann handzahm geworden ist, der irrt gewaltig. Ja, also daher sage ich, wir haben jeden Tag, meistern wir die Herausforderungen und das macht auch Spaß.
Die Herausforderungen der Ehe, meinen Sie?
Genau, ja, nicht Herausforderungen der Ehe, aber auch Herausforderungen, wir haben ja auch 30 Jahre lang zusammen gearbeitet, arbeiten heute noch zusammen und das ist immer spannend, ja. Es wird nie langweilig.
Herr Grupp, ja, toll. War wahrscheinlich eine gute Entscheidung, oder? Nach 46 Jahren das Junggesellenleben zu beenden und eine Familie zu gründen, oder?
Gut, ich war 46 Jahre Junggeselle,
ja,
und habe mit 40 Jahren geträumt, ich sei verheiratet, dann bin ich schweißgebadet aufgewacht, das Leben ist vorbei, du bist mit der oder der, ja, und dann war das nur ein Traum. Aber ja, dann kam ein paar Jahre später für mich auch die Feststellung, dass ich kann erfolgreich sein, geschäftlich, wie ich will, ja, wenn ich mich nicht der Aufgabe einer Familie stelle,
ja,
dann habe ich irgendwo privat versagt. Weil die Familie ist irgendwann die tragende Säule für jeden Einzelnen. Denn wenn einer keine Familie hat, weiß er erst, was eine Familie bedeutet.
Da darf geklatscht werden. Bonita, was ist Ihr Job? Wie ist die Arbeitsteilung gelaufen? Damit wir ein bisschen besser verstehen, was machen Sie jetzt in der Firma?
Genau, also wir haben ja zum ersten Mal seit der über 100-jährigen Firmengeschichte nun eine Doppelspitze bei uns. Das heißt, mein Bruder und ich, wir teilen uns ja die Geschäftsführung. Und da haben wir natürlich die Bereiche auch ein bisschen aufgeteilt. Und zwar habe ich weiterhin den Bereich Marketing, E-Commerce und vor allem Personal, was ja bei 1200 Mitarbeitern auch ein recht großer Verantwortungsbereich, ja, ist unter mir. Und mein Bruder hat eher die Bereiche Produktion, Technik, teilweise auch B2B-Vertrieb und natürlich auch Energie, weil wir ja dadurch, dass wir ja auch ein komplett vollstufiger Textilhersteller sind, ja auch sehr energieabhängig sind, was auch sich sehr, sehr wichtig entpuppt hat natürlich in den letzten Jahren.
Auf jeden Fall. Der Vater hat ja die Entscheidung auch immer davon abhängig gemacht, dass die Kinder Bock auf Burladingen haben. Wie ist das für Sie? 12.000 Einwohner, Burladingen, junge Frau, alles okay dort?
Alles bestens, ja. Also ich denke, ja, wenn man natürlich das Landleben gewohnt ist, wir sind ja auf dem Land aufgewachsen, ja, haben dann natürlich zwischenzeitlich, habe ich ja auch im Ausland gelebt, in London studiert. Ja. Und ich sag mal, die Schwäbische Alb ist natürlich auch sehr schön zentral gelegen. Man hat es nicht weit in größere Städte. Also
was ist die nächste größere Stadt?
Stuttgart ist natürlich die größte Stadt, nee, die, aber sonst Tübingen-Reutling.
Ich meinte eine größere Stadt. Aber
Tübingen-Reutling.
Ja. War eine kleine Gemeinheit gegen Stuttgart. So, jetzt aber die Frage an Wolfgang Junior. Wir haben hier viel schon in den Tagen hier über den Standort natürlich gesprochen, von Bürokratie, Berichtspflichten. Wir haben uns nichts erspart, muss man sagen, weil das Land einem ja auch nichts erspart. Wo würden Sie sagen, drückt Sie der Schuh am dollsten? Sind es die Energiepreise, ist es die Berichtspflicht, die Nachhaltigkeitsauflagen? Was? Wo würden Sie sagen, was ist ein wirklicher Painpunkt für Trigema?
Ich glaube, wir dürfen uns nicht zu bürokratisieren. Wir dürfen nicht zu viele Vorgaben haben. Wir müssen Unternehmer wieder das Unternehmerleben leben lassen, ja. Und auch wieder mal was versuchen dürfen und nicht gleich sagen, ich muss da 100 Formulare für ausfüllen. Ich glaube, wir kommen in einen Bürokratiewahn, wo ich größten Respekt vorhabe, wo man sagt, man hat einfach zu viele Overheads am Ende, die man nicht mehr tragen kann. Und das muss vereinfacht werden. Und ich glaube, ansonsten macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Und ich glaube, der Spaß ist wichtig dahinter im Unternehmertum und sagt dann eben, ja gut, wenn ich was Neues mache, dann mache ich es im Ausland. Und das darf nicht sein, weil wir haben Unternehmen bei uns in der Gegend, die oft sagen, sie machen es nicht aus Kostengründen, sondern sie verlagern oder machen eine neue Produktion oder sonstiges im Ausland aufgrund, weil einfach die Hürden, etwas in Deutschland aufzubauen, zu hoch sind. Und das muss abgeschafft werden, meiner Meinung nach, damit es dann wieder auch zügig vorangeht und dass wir dann wieder in Innovationen vorne sein werden.
Okay. Ja, Der Vater war immer auch ein politischer Unternehmer, hat sich eingemischt, hat den Politikern schon im Fernsehen und wo er ging und stand, klare Kante gesagt. Wie ist Ihr Gefühl sozusagen, sind ja noch dabei, sich in die Rolle reinzufinden, aber werden Sie da in die Fußstapfen des Vaters treten? Werden Sie unbequem sein?
Wir brauchen die Zusammenarbeit zwischen der Politik und der Wirtschaft, das ist extrem wichtig. Die sind füreinander da und da müssen die auch sehr stark zusammenarbeiten. Und da werden wir uns auch nicht scheuen, da auch aufzutreten oder auch unsere Meinung zu sagen.
Ja, dann geben Sie uns doch mal ein Gefühl, Olaf Scholz, ich sag mal so auf der Skala von 0 bis 100. 100 ist very strong und 0 ist 0.
Ja, also ich, wenn ich jetzt sagen muss, ich müsste das werten mit der jetzigen Regierung, glaube ich, bin ich definitiv unter 20. Ja, also da fühlt man sich nicht wohl, man fühlt sich nicht sicher, das Vertrauen nicht, ist nicht da. Ich glaube, eine Politik sollte da sein, um in Krisenzeiten, wie sie auch manchmal bei, wie sie auch bei Corona meines Erachtens auch sehr gut gezeigt hat, dass man da entgegenwirkt, wenn sowas kommt. Aber sie sollte keine Instabilität in den Markt generell reinbringen, was aktuell so ein bisschen kommt. Und deswegen habe ich aktuell leider nicht so ein Riesenvertrauen in die Politik und das müsste sich schnellstens ändern.
20 geht ja noch, der Vater. 20 von 100, gehen Sie da mit?
Ich möchte mal so sagen, ob 20 von 100 oder 5 von 100 oder 0, ich sag mal, die Regierung muss weg. Und ich, ja. Ich sag mal, und ich verstehe den Herrn Dr. Lindner nicht.
Ja.
Ich sag mal, alle Wähler sind abgesprungen. Wenn er nicht den Mut hat, diese Regierung, die keiner will, aufzulösen, indem er sagt, ich mache nicht mehr mit, dann gibt es Neuwahlen und dann kriegt die FDP wieder Stimmen. Wenn wir aber Sesselkleber haben, ich sag mal, die im Prinzip nicht den Mut haben, den Tatsachen ins Auge zu schauen, dann tut's mir leid und dann können wir uns beschweren, wie wir wollen. Ich sag mal, wenn die alle nur festhalten, weil sie an ihrem Stuhl festhalten wollen, dann gibt's die Unruhen und dann gibt's die Protestwähler. Wir brauchen wieder Politiker, die auch den Mut haben, einer Unmöglichkeit Nein zu sagen und was anderes zu machen. Und deshalb muss die Regierung weg, neu gewählt werden.
Ich bedanke mich für die Offenheit bei der ganzen Familie. Lieber Wolfgang Krupp, liebe Elisabeth Krupp, Bonita und Wolfgang Junior, vielen Dank, dass ihr hier wart. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung. Ja.
As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did.
Joe Biden, der noch Präsident der USA, kündigt immer wieder harte Bandagen gegen China an und zeigt hier eine klare Parallele zum ewigen Gegenspieler Donald Trump. Kurzum, Amerika geht auf Distanz zu China, egal wer in Zukunft regiert. In Deutschland betreibt man Wortklauberei, spricht von De-Risking anstatt von Decoupling, aber die politische Richtung ist exakt die gleiche. Nur die Wirtschaft, die folgt der Politik hier gar nicht. Die investiert nämlich weiter in China, vom Hidden Champion bis zur BASF. Allein 7 Milliarden Euro sind in diesem Jahr schon dorthin geflossen und allein BASF will 10 Milliarden stemmen und baut dort einen Chemiepark in der Größenordnung des Werkes von Ludwigshafen. Wir fahren mit Ihnen nach China, um das Land einfach mal selber zu sehen, zu erleben und zu verstehen. Es lebe die Globalisierung. Die Chinesen sind für uns Partner, nicht nur Rivalen.
China, viele sprechen über dieses Reich der Mitte und waren noch nie dort. Frank Sieren kann das nicht von sich behaupten. Er lebt dort seit über 30 Jahren in Peking, länger als jeder andere westliche Wirtschaftsjournalist.
Die Reise mit Frank Sieren startet am 4. November. 20 Führungskräfte können mit, 10 Tage lang. 4 Städte, Hongkong, Peking, Shanghai, Shenzhen. Und wir treffen dort Entscheider vieler Unternehmen vor Ort, den Chefdesigner von BYD. Wir treffen den Mann, der für die Regierungskontakte der BASF zuständig ist. Seien Sie einfach mit dabei. Werden Sie zum China-Insider, checken Sie selbst, ob hier was für Sie, für Ihre Firma dabei ist. Alle Infos in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da freuen sich alle über die Fed-Zinssenkung, die endlich gekommen ist. Wie die Anleger reagiert haben danach, das weiß meine Kollegin an der Wall Street, Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Und Anne, sag uns, was hat der Fed-Chef zu verkünden gehabt?
Ja, die Zinsen wurden direkt um einen halben Prozentpunkt gesenkt und die erste Zinssenkung seit der Corona-Pandemie. Ein Grund dafür, dass die Fed jetzt direkt so aggressiv senkte, war, dass der Arbeitsmarkt echt leidet und die Inflation sich auch echt gut entwickelt hat und ja inzwischen auf jetzt 2,5% gefallen ist, von über 9% in 2022. Das ist jetzt auch die erste Zinssenkung in dieser Höhe seit der Finanzkrise in 2008. Also wenn man die Notsenkungen während Corona mal rausnimmt. Damit liegen die Zinsen jetzt in der Spannung Leitzinsspanne von 4,75 bis 5%. Die Entscheidung der Notenbank fiel auch fast einstimmig aus. Nur einer der 12 Notenbankmitglieder stimmte für eine Senkung um nur einen Viertelprozentpunkt. Powell sagte, das Ziel mit der Senkung sei, die Inflation zwar weiter zu senken, aber gleichzeitig dem Arbeitsmarkt nicht zu sehr zu schaden und die Arbeitslosigkeit nicht zu hoch werden zu lassen.
Und wie, Anne, wurde es von den Märkten aufgenommen?
Ja, das war echt spannend. Zunächst waren die Anleger echt happy und schickten die Märkte deutlich ins Plus. Schließlich bedeuten Zinssenkungen ja, dass das Geld billiger wird und das treibt ja die Wirtschaft und die Märkte an. Allerdings drehten die großen Indizes dann doch ins Minus und schlossen auch im Minus, alle mit 0,3%. Wahrscheinlich, weil den Anlegern dann plötzlich bewusst wurde, dass die Notenbank offenbar ein echt schlechtes Bild von der wirtschaftlichen Lage hat und sich wohl größere Sorgen macht als gedacht, dass sie jetzt um einen direkt halben Prozentpunkt gesenkt hat. Durch gesenkte Zinsen könnte nämlich jetzt auch wieder die Inflation angetrieben werden. Also man merkt doch sehr deutlich, wie viel Unsicherheit bei den Anlegern herrscht.
Was denkst du, Anne? Kommt da jetzt noch mehr? Also geht's in absehbarer Zeit die Zinstreppe weiter nach unten?
Ja, definitiv. Die Fed glaubt nämlich, dass die Arbeitslosigkeit in diesem Jahr noch auf 4,4% steigen wird. Aktuell liegt die ja bei 4,2%. Bei der Inflation glaubt die Fed noch, dass sie die auf 2,3% bekommen könnte dieses Jahr. Aktuell hat aber die Fed selbst auch schon in Aussicht gestellt, die Zinsen bis Ende des Jahres noch um weitere 50 Basispunkte zu senken. Nächstes Jahr soll es dann nochmal um einen ganzen Prozentpunkt runtergehen und dann nochmal um einen halben in 2026.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die Stadt Heilbronn jetzt eine Obergrenze für Dönerbuden fordert. Kulinarische Vielfalt soll politisch gefördert werden, um nicht zu sagen verordnet werden. Zumindest wenn es nach CDU-Gemeinderat Christoph Drosbach und der Stadtinitiative Mein Heilbronn geht. Aus einer von Drosbach in Auftrag gegebenen Erhebung geht hervor, auf einem halben Quadratkilometer in der Innenstadt finden sich mehr als 20 Dönerbuden, 18 Barbershops, 16 Nagelstudios und 13 Handyshops. Das muss und das soll jetzt anders werden, der Vielfalt eine Chance. Platz da also für das Fischbrötchen, auch in Heilbronn. Hans Albers, Ihr Auftritt bitte.
Oh, der Reeperbahn nach dem Wein. Ob du Mädel hast oder kein, amüsierst du dich, denn das findet sich auf der Reeperbahn nach dem Wein.
Und dann wollen wir die bayerische Brezel plus Weißwurst doch auf gar keinen Fall vergessen. Heilbronn braucht dich unbedingt.
Ah, Weißwurst, der Brezel und der Bier, ein Gurten und der Brosit, ja, das braucht man mehr. Weißwurst, der Brezel und der Bier, ein Brotzeit muss man umnehmen, die heut Leib und Seele zusammen.
Und ein bisschen deutsche Esskultur gehört auf jeden Fall auch in das Innerste von Heilbronn. Laden Sie doch mal den Herbert den Grönemeyer ein.
Kommst du von der Schicht, was Schönes gibt es nicht als wie Currywurst. Mit so Pommes dabei, ach dann geben sie gleich zwei.
140 Nationen leben in Heilbronn und das heißt weniger Döner, mehr Vielfalt. Wir wünschen dieser Initiative viel Erfolg und den Heilbronnern guten Appetit.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass der Song des Jahres von Popstar Miley Cyrus aus gestohlenen Melodien erstellt wurde, so der Vorwurf. Der Sommerspitzenreiter war im vergangenen Jahr 8 Wochen lang auf Platz 1 der deutschen Charts und die 31-jährige Musikerin gewann mit diesem Song sogar ihren ersten Grammy. Und nun wird die Sängerin wegen Ähnlichkeiten mit dem Bruno Mars Song When I Was Your Man verklagt.
I should have bought you flowers.
In In der Klage heißt es, Flowers sei eine abgeleitete Version des Mars-Hits aus dem Jahr 2012 und kopiere viele melodische, harmonische und lyrische Elemente. Ob dies wirklich der Fall ist, müssen Sie selbst beurteilen. Wer bei Popkünstlern klaut, der klaut ja meist zum zweiten Mal. 26 Buchstaben hat unser Alphabet, 8 Noten gibt's. Da sind Ähnlichkeiten, die ganz auszuschließen. Garantiert nicht geklaut. When I Look at You, Miley Cyrus.
Everybody needs inspiration. Everybody needs a song. A beautiful melody.
Ich wünsche Ihnen einen musikalischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.